Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
Weidmannsheil, Christian.
Weidmannsheil, Bene.
Es geht heute um ein fantastisches Thema, und zwar um Reviereinrichtungen und Ansätze. Und das Allerwichtigste vorab, es kommt nicht unbedingt auf die Größe an.
Das gilt für alle Lebensbereiche.
Das ist wohl so. Tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Gestern Abend waren wir noch zusammen pirschen in der Dämmerung und haben keine dieser Ansitzeinrichtungen benutzt, sind aber an einigen vorbeigekommen, haben trotzdem ganz gut Strecke gemacht mit zwei Füchsen und einem Dachs. Aber das soll eben jetzt nicht Thema sein, unsere glorreichen Jagderlebnisse, sondern vielmehr, warum es wichtig ist, sich für welchen Ansitz an welcher Ecke zu entscheiden.
Ja, da gibt es natürlich erst einmal die erste Weichenstellung. Was bin ich denn so für ein Jäger? Bin ich einer, der nun sich den Hintern auf einem Hochsitzplatz sitzt? Oder einer, der vielleicht sogar auf einem Hochsitz schläft, auf einer sogenannten Schlafkanzel vielleicht sogar? Oder bin ich jemand, der eher unterwegs ist im Revier und pirscht?
Nicht, und weil das er möchte. Revier dann leer pirscht?
Genau, nicht nur, weil er es möchte, sondern auch, weil er es kann. Viele pirschen ja dabei dann auch ihr Revier leer und wundern sich, dass sie nichts mehr sehen.
Kann passieren.
Das muss zuerst einmal geklärt werden. Und auch, in welchem Revier welche Jagdmethode am meisten Erfolg verspricht.
Grundsätzlich haben wir ja so ein Cluster von unterschiedlichen Ansitzeinrichtungen. Das ist einmal der klassische Bodensitz, eignet sich nicht für viele Reviere, weil es da oft, gerade in unserer emsländischen Tiefebene, meiner Heimat, dann nicht wirklich Kugelfang gibt in vielen Fällen, sodass man, wie gesagt, gut bei der Wahl eines solchen Sitzes die Position beachten sollte, wo die Kugel dann hinfliegen könnte.
Also mein allererster Bodensitz.
Ja.
War, als ich als junger Jäger meinen Pirschbezirk im Uelzener Stadtwald hatte, in einer stillgelegten Sandkuhle. Und da hatte ich einfach so zwei Paletten genommen, die so ein bisschen verkleidet. Und das war mein Bodensitz. Dahinter hatte ich dann noch so einen kleinen Hocker und konnte dann von einer Anhöhe so in die Tiefe schießen. Das ging also wunderbar von so einem Bodensitz. Und neulich habe ich in einer anderen ehemaligen Sandkuhle auch so einen Bodensitz aufgestellt. Die sind natürlich sehr leicht, sehr klein, sehr wendig. Man kann sie auch zur Not alleine eben auf- oder umstellen. Und insofern sind diese Bodensitze, wenn die Topografie des Geländes das zulässt, gar nicht schlecht.
Absolut. Das meinte ich aber eben damit, dass man schon darauf achten sollte, ob das Revier das entsprechend hergibt. Wir haben dann so die klassische Leiter, die man irgendwo an einen Baum lehnt oder vielleicht nach hinten nur provisorisch, nicht provisorisch, sondern UVV natürlich konform abstrebt. Ich finde diese Ansitzeinrichtungen, die schnell gebaut sind, eigentlich mit am schönsten.
Die Baumleiter.
Die Baumleiter, ja. Weil also, du da so wirklich mitten im Geschehen eigentlich drin bist, deine Umgebung voll miterlebst, alles spürst, direkt riechst, je nachdem, was da passiert. Also die mag ich sehr gerne, eben weil sie schnell gebaut sind.
Die gibt es auch in Aluminium. Ich habe so eine stehen.
Ja.
Die steht da schon x Jahre, verwittert natürlich nicht, sehr beständig.
Ja.
Natürlich jetzt nicht so bodenständig und so naturverbunden wie so eine von dir als Förster hergestellte. Aber auch da, die ist relativ wendig, ich kann sie auch mal woanders hinstellen. Aber ganz ehrlich, wann macht man das? Meistens stellt man auch leichtere Ansitzeinrichtungen irgendwo hin und lässt sie da stehen.
Ja, also tatsächlich haben wir bei uns, in meinem Heimatrevier sozusagen, quer durchs Revier eine stark befahrene Bundesstraße laufen. Und wenn dort der Verjüngungsschnitt in den Bereichen, neben den, wie sagt man denn, Seitenstreifen, wie heißt denn das? Bankette gemacht wird, da zieht das Rehwild sehr gerne hin. Und wenn da eben diese Arbeiten gemacht wurden, habe ich das dann immer gerne gemacht, dass ich da so eine Leiter hingestellt habe.
Direkt an die Straße?
Ja, also nicht direkt an die Straße. Wir sitzen schon gerne direkt an der Straße, aber im Straßenbereich, ja, da kannst du bekloppt werden. Ich saß mal auf einem Hochsitz, war übrigens auch ein Erdsitz, direkt an der A7. Das ist wirklich nicht schön.
Hat sich da eigentlich irgendwas verändert, seit Sie die Autobahn an Ihrer Haustür vorbeigesetzt haben? Nein,
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 nein, nein, nein. Also ist natürlich gut, ab und an Umgebungsgeräusche zu haben. Da muss man nicht ganz so vorsichtig sein, aber das ist ja wirklich ein Krampf. Aber ebenso für solche Bereiche, wo man schnell aktiv sein muss, wo man etwas höher sitzen muss, finde ich solche Leitern wirklich, wirklich nicht schlecht. Kann man gut machen.
Gut, aber du brauchst immer noch einen Baum.
Du brauchst einen Baum, ja.
Und ohne Baum kannst du halt keine Baumleiter aufstellen.
Ja, du kannst
und wenn du
ja
die plötzlich irgendwo abstreben. Im Feld aufstellen willst, wo du keinen Baum hast, oder du hast dann eine Eiche oder eine Buche, die bis unten hin beastet ist, kannst du dir auch nicht so eine Baumleiter daneben stellen. Entweder hast du keine freie Fläche am Baum, wo du sie anlehnen kannst, oder du hast so viele Äste drumherum, an denen du nicht vorbeigucken kannst, dass es auch Schiete ist.
Ja, aber der findige Handwerker findet dort auch Möglichkeiten. Ich weiß, dass du diese offenen Kanzeln überhaupt nicht magst. Aber
ich bin auch ja nicht so der typische Handwerker.
Naja, das hat man ja schon in einigen Filmen.
Also ich habe es ja schon oft, ich habe es ja schon wirklich ganz oft probiert und auch beim Kanzelbau. Ich weiß noch, als Jungjäger haben wir mal das Dach einer Ansitzeinrichtung erneuert und dieses Dach war, glaube ich, so 5-6 Meter hoch, boah, mindestens. Und dieses Dach haben wir am Boden zusammengezimmert und haben es dann zu zweit, wir waren so 19, 20, dann da hochgeschoben, hochgezogen, hochgetragen, mit Leitern, Aufleitern, an Leitern hochgeschoben. Ich weiß nicht mehr, wie wir es raufbekommen haben und vor allem weiß ich auch nicht, warum wir nicht runtergefallen sind mit diesem schweren Ding.
Das ist natürlich ein heißes Eisen, da muss man...
Wirklich ein heißes Eisen. Und wenn ich sehe, wir haben ja diese ganzen Bücher hier in der Bibliothek, jagdliche Einrichtungen selbst gebaut, Reviereinrichtungen selbst gebaut, etc. Selbst im Krebs sind ja dazu sehr schöne...
Absolut. Wunderbare Abbildung.
Ja, Abbildung kann man doch auch nachvollziehen.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, also das ist so viel echt für richtige Spezialisten, für Könner. Also ich habe ja auch schon Werkunterricht gehabt.
Ja,
doch.
Das mit der Laubsäge. Zu Weihnachten.
Also wir hatten Laubsägearbeiten in der 5. und 6. Klasse und nachher haben wir auch so einen Innenarchitekten als Werklehrer gehabt. Das Einzige, was ich allerdings da gelernt habe, war Strich bleibt stehen.
Okay.
Ja, also Strich bleibt stehen, das sagte er immer. Also das, was man angezeichnet hatte, das sollte man jetzt nicht wegfräsen,
wegraspeln,
weg... Schleifen,
schön,
Strich bleibt stehen.
Ja.
Und das habe ich da gelernt. Ne? Aber ansonsten muss ich sagen, diese ganzen Dinge, wie man jetzt so einen Hochsitz baut und wie die Gefahr besteht, da irgendwo durchzuknacken und so weiter, da setzten ja die Unfallverhütungsvorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft an uns Jäger sehr hohe Maßstäbe an. Auch was die Haftung angeht.
Wir haben es ja jetzt gerade erlebt nochmal bei unserer kürzlich, ihr werdet bald den Film auf YouTube sehen, von unserer Corona-Drückjagd, wo wir im Vorfeld die Ansitzböcke kontrolliert haben und wo ich ja auf einem Bock dreimal eingebrochen bin, um einfach mal das zu dokumentieren, wie wichtig das ist, so eine Hochsitzkontrolle
zu haben. Und wo ich mit meinem Ansitzbock fast umgekippt wäre, weil der Boden darunter so feucht war.
Ja.
Also das ist schon ein ganz großes Abenteuer.
Ja, und da sind ja die Jagdleiter in einer besonderen Pflicht.
Also erstmal muss man jedes Jahr die nicht nur eine Baumschau machen zu Hause, also als Grundstückseigentümer, falls einem so seinem Nachbarn mal ein trockener Ast auf den Kopf fällt, sondern man muss auch jedes Jahr als Jäger, als Revierinhaber dafür sorgen, dass man einmal guckt, beziehungsweise eine fachkundige Person auch gucken lässt, ob die Ansitzeinrichtungen denn alle noch in Ordnung sind.
Der sogenannte Hochsitz-TÜV.
Genau, und da muss man sagen, sind die Dinger fachgerecht? Sind sie gegen Abstürzen gesichert? Gibt es eine Standsicherheit? Also auch bei so einem feuchten Untergrund? Oder kippe ich damit mal eben zur Seite und mit mir in meine Knarre und vielleicht dann löst sich auch noch der Schuss, wenn ich gerade auf einer Jagd dabei bin? Und das sind Dinge, die einfach klar sein müssen. Oder auch die Leitersprossen. Wie viele Leute sind schon durch Leitern durchgefallen? Wie viele Leute sind schon von Hochsitzen gefallen? Ich hatte mal einen Jagdnachbarn, erfahrenen Jäger, Landwirt, der ist vom Hochsitz gefallen und war mausetot.
Ja, da habe ich auch ein ganz dramatisches Beispiel. Ja.
Und neulich sind auch Jagdfreunde von mir einfach mal vom Hochsitz gefallen. Der eine ist so ein bisschen neben die Sprosse getreten, es war ein bisschen glitschig. Bei dem anderen sagte er, ja, das hätte nicht mehr so richtig gehalten, aber ich war da irgendwie 2-3 Wochen vorher, da war noch alles richtig fest. Ja, und dann ist es dunkel, dann ist es nass, dann ist es rutschig vielleicht. Dann hat man auch noch ganz viel anderes Gerödel, so hatten wir bei der Bundeswehr das ja genannt, also seinen Rucksack voller Sachen, also Essen, Trinken nehmen ja sogar Leute mit auf den Hochsitz.
Gedöns.
Eine Waffe, Taschenlampe und sowas.
Taschenlampe ist gut bei Drückjachten, ganz wichtig.
Ich finde auch immer toll, wenn die Leute mit einem Doppelglas zur Drückjacht kommen.
Ja.
Braucht man unbedingt.
Ja, also wenn man einen Stand auf einem Truppenübungsplatz hat, vielleicht, dann macht das noch Sinn.
Aber sonst, Vergrößerung, ja. Jedenfalls ist das wirklich eine ganz gefährliche Nummer, so ein Hochsitz.
Absolut. Ich habe da auch meine Erfahrung gemacht, wie ich ja schon an einiger Stelle erwähnen durfte, habe ich ja eine Forstwirt-Ausbildung in Hessen gemacht. Und da hatten
haben
wir
Sie in Niedersachsen nicht Kanzeln. Genommen?
Nee, in Niedersachsen gab es nicht genug Wald für einen richtigen Holzfäller und deswegen haben sie gesagt, geh mal in den Burgwald. Genau. Und da haben wir tatsächlich Hochsitze gebaut, die hatten eine Bodenhöhe von 36 Metern.
Nee,
ist Quatsch. Aber die waren echt sauhoch, dass du diese ganzen Deckungskomplexe fast überblicken konntest. Und da mit meiner, ich bin ja auch jetzt gerade nur knapp 1,85, war das für mich sowieso schon immer heftig. Alles, was über 1,50 Bodenhöhe geht, da wird mir schon schwindelig. Und dann auf diese Dinger da Dächer zu bauen oder erstmal die Bodenplatte, da hast du nur das Gerüst stehen. So fängt man ja an. Also wir haben auch diese Rundhölzer überwiegend verwendet.
Aber ihr habt es gelernt.
Wir haben es gelernt.
In der forstlichen Ausbildung.
Wir haben es gelernt. Wir hatten auch die nötige Absicherung. Dadurch, dass ich auch noch in so einer Rotte war, die Seilkletterscheine hatten, waren wir da wirklich gut drauf vorbereitet. Trotzdem hat es mir meine Höhenangst nicht genommen. Aber das ist eben das Wichtige, gerade wenn man Rundhölzer benutzt, ist auch noch eine schöne Faustformel, rund auf rund ist ungesund, haben sie bei uns mal gesagt, deswegen müssen, wenn man Stangen erntet, ja, für den Hochsitzbau, darf man nicht die runden Stangen einfach aufeinander nageln, sondern die müssen immer abgeflacht sein, schreibt auch die UVV vor.
Naja, und wenn man dann eben da auch runterfällt, dann ist ja dann auch eben so die Frage, wer haftet am Ende?
Ja.
Dafür haben wir ja die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, in die wir alle einzahlen. Und die Leute, die eben uns dabei zur Hilfe gehen, zur Hand gehen und behilflich sind, die sind ja auch mitversichert. Aber es ist trotzdem wirklich eine enge, wackelige Geschichte. Und ich kann für mich nur sagen, ich kaufe mir lieber so einen Hochsitz, als dass ich einen selber baue. Weil wenn ich mir den kaufe, ist das vom Kostenengagement her relativ überschaubar. Und das Risiko, was ich eingehe, wenn ich so einen Hochsitz selber baue und darunter falle, ist natürlich ein viel größerer. Und dann falle ich hier als Betriebsleiter aus und das fängt keine Versicherung so auf, dass ich da schadlos rausginge. Also ich bin nach diesen großen Abenteuern, wo ich wirklich Glück und Gottes Hilfe hatte, dass ich das überstanden habe, bin ich wirklich inzwischen so weit, dass ich keine Hochsitze mehr selber baue, sondern mir die kaufe.
Heißt das, dass du mir nicht mehr vertraust, was mein handwerkliches Geschick
ist? Doch. Ich würde dir auch vertrauen, aber du hast ja auch noch keinen Hochsitz gebaut bei uns.
Doch,
ja? Nein. Welchen denn?
Die Ahne-Kanzel. Also da habe ich auf jeden Fall mal einen Nagel gehalten.
Ist das der neulich vom Sturm umgekippt ist?
Das ist der. Das lag aber nicht an der Bauweise, sondern an dem Erdanker.
Nee, wir brauchen da nicht weiter zu reden, Bene. Das ist alles jetzt nur untauglicher Versuch,
bitte? Ja,
sich hier zu rechtfertigen. Also da hat ein Bauingenieur und ein Forstingenieur haben einen Hochsitz gebaut und da war wirklich mittelschwerer Wind. Mehr war es ja nicht. Ja, aber dieser Wind hat diesen Hochsitz einfach mal so plops um 90 Grad auf den Boden fallen lassen.
Wobei ich da auch noch ein kleines oder einen kleinen Merksatz zu sagen möchte. Wir achten ja wirklich darauf, dass wir uns beim Sturm nicht im Wald bewegen, weil es eben sehr gefährlich ist. Ich habe tatsächlich schon ein Beispiel, hatte ich vorhin schon angedeutet. Einer aus dem ein emsländischer Jäger, den unsere Familie auch gut kannte, der in Mecklenburg-Vorpommern zur Jagd war, dort eine Jagdmöglichkeit hatte und dann auch gesagt hat, oh, das Wetter ist zwar nicht so gut, aber ich gehe trotzdem mal raus. Der wurde tatsächlich beim Ansitz auf der Schlafkanzel von einem Baum erschlagen. Deswegen das gute alte Sprichwort, wenn der Wind jagt,
bleibt der Jäger zu Hause.
Und für mich ist es tatsächlich so, die Forstwirte haben immer gesagt, wenn sich armdicke Äste im Wind neigen, sollen die Holzfällarbeiten eingestellt werden. Und so halte ich das auch mit der Yacht, weil du gar nicht die Augen überall haben kannst, wo trockene Äste sind, die schon bei Böen oder bei stärkeren Böen runterkommen können.
Also ich habe früher viele Nächte draußen auf und in Schlafkanzeln verbracht. Auch bei Gewitter, bei Sturm, bei Kälte, bei Nässe natürlich. Das hat mir nicht so viel ausgemacht, weil ich dann auch immer gut geschützt war und auch irgendwie was Warmes anzuziehen hatte. Aber ich muss schon sagen, wenn sich dann so eine Schlafkanzel, die nur 5-6 Meter hoch ist, aber so im Winde bewegt, bekommst du schon Respekt vor den Naturgewalten.
Auf jeden Fall.
Und in der Tat sollte man hier keine Abenteuer wagen. Das ist einfach viel zu gefährlich. Man kann auch nach Hause gehen. Man muss nicht auf Biegen und Brechen dann in solch einem Fall Beute machen und da draußen bleiben, sondern wirklich dann nach Hause gehen. Ich habe das auch bei der Drückjagd schon mal im Wald erlebt. Da war dann ganz viel Schneebruch auch. Und man merkte also die Äste so um einen herum von den Fichten und Kiefern brachen sogar ab. Es war richtig nasser Schnee, leichtes Tauwetter.
Ja.
Und dann habe ich auch dem Jagdleiter gefragt, wollte hier die Jagd tatsächlich durchführen? Ich habe hier wirklich ein bisschen Schiss.
Ja.
Und ich bin dann auch von meinem Hochsitz runter, weil mir das da alles so ein bisschen ungeheuer war und habe mich ein bisschen abseits gestellt. Habe dann leider auch keine Strecke machen können, aber die Sicherheit ging mir einfach vor.
Das kann ja aber dann auch nur im Interesse der Jagdleitung sein, denn die Jagdleitung ist ja dafür zuständig, die Jagd an- oder abzusagen.
Gut, aber den Schaden habe ich doch erstmal und nicht der Jagdleiter.
Ja, das ist richtig. Aber trotzdem muss es ja jemanden geben, der diese Entscheidung trifft.
Wenn mir das auf den Kopf fällt.
Ja.
Ich habe auch jederzeit das Recht, für mich zu entscheiden, ob ich an so einer Jagd weiter teilnehme oder nach Hause gehe. Das kann mir ja kein Jagdleiter vorschreiben.
Das ist richtig. Aber trotzdem ist es ja die Verantwortung des Jagdleiters, eine Jagd abzusagen.
Ja, das ist richtig. Aber es wäre mein Schaden. In erster Linie. Klar kann ich dann über Regress nachdenken und Schadensersatz und solche Dinge. Aber das hilft mir im Zweifel nicht, wenn ich tot bin, sondern nur noch meinen Erben.
Ja, aber gerade in dem Fall, den du gespielt hast, ist es doch vorteilhaft, den Jagdleitern, den möglichen, zu sagen, hier, seid lieber eine Nummer vorsichtiger, als dass ihr da irgendwas mit der Brechstange versucht.
Ja, das denn keine es Jagdstrecke geht ja nicht nur um Schadensersatz, sondern es geht dann ja möglicherweise auch um die Frage, macht man sich einer fahrlässigen Tötung schuldig? Oha. Einer fahrlässigen Körperverletzung als Jagdleiter? Und wenn man so ein Verfahren hat, während des Ermittlungsverfahrens wird der Jagdschein nicht verlängert. Und wenn so ein Verfahren negativ ausgeht, dann ist der Jagdschein auch weg. Und dann kommt er auch so schnell nicht wieder.
Ja.
Fahrlässige Tötung gibt meistens ein Jahr auf Bewährung. Das bedeutet 10 Jahre mindestens den Jagdschein weg.
Wahnsinn. Ja, aber wie du schon sagtest, der persönliche Schaden ist dann natürlich damit gar nicht aufzuhören.
Nein, und auch was in der UVV steht, das muss man wirklich beherzigen und beachten. Wir haben ja auch noch andere Vorschriften zu beachten, beispielsweise das Niedersächsische Jagdgesetz. Darin ist geregelt, dass man, ich finde es sehr praktikabel auch in Niedersachsen geregelt, dass du wirklich einen Hochsitz, den du mal eben irgendwo hinstellen kannst, also der jetzt nicht fest mit dem Boden verbunden ist, den darfst du überall hinstellen, wo er nicht stört. Sobald das eine feste Jagdeinrichtung ist, die da dauerhaft steht, die fest mit Grund und Boden verbunden ist, musst du die Genehmigung des Grundeigentümers haben. Grundsätzlich muss er dir, das ergibt sich aus dem Jagdpachtverhältnis, auch die Zustimmung erteilen, wenn es ihn nicht behindert bei seiner Bewirtschaftung oder wenn du dafür nicht eine besonders wertvolle Anpflanzung kaputt machst oder sowas, kann dann auch zu so einem sogenannten Jagdschaden führen. Es gibt ja nicht nur Wildschäden, sondern auch Jagdschäden. Oder wenn jemand aus Gewissensgründen seine Flächen aus der Jagd herausgenommen hat, dann muss er dir natürlich auch nicht erlauben, dass du einen Hochsitz auf seinem Grundstück errichtest.
Da habe ich jetzt noch mal eine Frage an den Fachanwalt zu. Wie ist es denn mit den Ansitzeinrichtungen nach Pachtübernahme? Darf der Pächter, der Vorpächter die mitnehmen oder werden die automatisch an den neuen Pächter weitergegeben?
Automatisch geht ja eigentlich gar nichts, wenn man sich dieses Wort mal auf der Zunge zergehen lässt. Also selbsttätig. Was ist schon selbsttätig? Von selbst passiert gar nichts. Aber auch so ein Hochsitz, der wird natürlich nicht Gegenstand dieses Grund und Bodens. Also der wird nicht wesentlicher Bestandteil, sagt der Jurist. Sondern das ist wie wenn ein Mieter eine Einbauküche irgendwo reinsetzt, auch wenn die erstmal an die Wand geschraubt wird, genauso wie ein Bild, das an die Wand gehängt wird, wird ja dadurch nicht Eigentum des Vermieters. Und so ist das mit so einem Hochsitz auch. Der ist bestimmt für diese jagdlichen Zwecke, für den Zeitraum des Jagdpachtvertrages. Und danach ist auch der Jagdpächter gesetzlich verpflichtet, den Hochsitz zurückzubauen. Kann ihn also da nicht ewig stehen lassen. Und in der Regel macht man es ja so, dass sich der alte und der neue Pächter oder dann über die Jagdgenossenschaft oder den Eigenjagdbesitzer die Leute verständigen und sagen, hier, willst du den Hochsitz übernehmen? Gib mir einen Hunderter dafür, dann brauche ich den nicht abzubauen.
Okay, aber sonst müsste er ihn tatsächlich abbauen. Sonst wenn der Nachpächter sagt, ich will nichts haben.
Sonst muss er ihn abbauen.
Alles klar.
Und wenn er ihn nicht abbaut, kann er sich sogar schadensersatzpflichtig machen, kann er die Ersatzvornahme bezahlen müssen.
Also quasi für den Abbau bezahlen,
ja.
Externe. Krass.
Und die Entsorgung.
Guck an.
Ja. Also wir haben schon Prozesse um so Hochsitze geführt. Es gibt ja Menschen, die richtig, richtig, richtig viel Geld ausgeben, die so tolle Panoramakanzeln dann mit Tiefladern in ihr Revier bringen lassen, ja. Mit Kränen aufstellen lassen. Ja. Wo sie nach allen Seiten rausgucken können, wo dann so ein Hochsitz 3.000 bis 5.000 Euro kostet, plus Transport und Aufstellen. Ja. Also einige geben echt richtig viel Geld dafür aus. Andere stellen sich halt irgendwie so einen Ansitzbock für 120 oder 160 Euro dann an einen Wildacker. Das geht im Grunde genommen auch. Man sitzt vielleicht nicht so bequem, muss sich dann mal so ein aufblasbares Sitzkissen mitnehmen, je nachdem, wie der Hintern gepolstert ist. Aber alle Preisklassen sind da möglich, alle Vorlieben sind da möglich. Ich habe ja mal für die Pirsch, kennst du das?
Habe ich schon mal von gehört.
Eine der führenden deutschen Jagdzeitschriften.
Für den süddeutschen Raum, ja.
Süddeutschland vor allem, habe ich mal einen Artikel geschrieben, der hieß, auf der Kanzel gibt's Chorsünd.
Der sogar von der Süddeutschen Zeitung zitiert wurde.
Ja, sogar das
auf
Ganze.
Auf der ersten Seite.
Auf der Titelseite der Süddeutschen gab es ein Streiflicht. Ich kannte das früher nur aus dem Politikunterricht. Da gab es dann auch immer süddeutsche Artikel und Streiflicht und so, die wir dann interpretieren mussten. Und ja, da hat also mein Artikel in der Pirsch auf der Kanzel gibt's Chorsünd es hingeschafft. Hintergrund war, wie männliche Jäger mit weiblichen Jägern, also Jägerinnen, in der Regel umgehen. Ich hatte mich dafür extra nochmal in so einer Jäger-Single-Börse angemeldet, um da so ein bisschen zu recherchieren, investigativ.
Natürlich.
Und habe dann auch einige Jägerinnen und Jäger informiert, beziehungsweise interviewt und habe mich von denen informieren lassen. So. Und es war total spannend, was mir da so erzählt worden ist, welche Anmachen dann darüber kamen und wie das da wirklich losgeht. Ja, also. Und da habe ich ja die These aufgestellt, der Umgang zwischen Jägerinnen und Jägern, auch auf der Kanzel, ist im Bundesjagdgesetz gesetzlich geregelt. Nämlich, er ist unter das Thema Weitgerechtigkeit zu fassen. Unter Weitgerechtigkeit ist auch zu fassen, aus meiner Sicht, der anständige Umgang zwischen Jägerinnen und Jägern.
Du ahnst es nicht. Mhm. Wir haben ja, eigentlich passiert ja jeden Tag ein Groschenroman auf irgendeinem Hochsitz irgendwo in unseren Breiten, oder?
Das, also die, wie gesagt, meine Ermittlungen und Interviews, du lachst jetzt so, weil du das alles schon persönlich erlebt hast.
Ja.
Ich hingegen ja nur vom Hörensagen, meistens. Und da ist wirklich einiges los.
Ja.
Also deshalb kann ich auch Leute verstehen, die sich keinen Ansitzbock, so einen Drückjagdbock irgendwo im Busch stellen, sondern so ein Ferienhaus auf Stelzen.
In eine Schlafkanzel investieren.
Also ich hatte mal einen Kollegen, der von einem Zimmermann noch irgendwie Geld zu bekommen hatte und das, da war ein bisschen knapp bei Kasse, der Zimmermann, konnte nicht so recht bezahlen und dann hat er ihm dafür Hochsitze gebaut. Aber diese Hochsitze waren halt nicht so, wie man die so kennt, wo man sitzt, sondern das waren echte Ferienhäuser auf Stelzen.
Ja.
So ähnlich wie im DDR-Regime, die hatten doch auch so riesige Hochsitze da.
Ja.
Und da gab es dann auch die Ordonnanz, die dann noch eingeschenkt hat. Und so. Das war da nicht. Aber ich glaube, auf dem einen oder anderen Hochsitz sind auch Geschichten schon passiert, die wirklich interessieren würden.
Kommen wir doch mal zu den Top und Flops, was unsere Hochsitze-Ansitzeinrichtungen betrifft. Ich fange an mit meinem Top und du legst nach mit einem Flop. Mein Top, und jetzt wird es gleich wieder sentimental, emotional, die Hornissenkanzel, von der wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben und an diesem Abend auch eine Bockdublette geschossen haben. Also ich habe erst einen Bock erlegen dürfen und danach 15 Minuten später du und währenddessen ist unser erster Podcast quasi entstanden.
Hornissenkanzel deshalb, weil die Hornissen da so ein kopfgroßes Loch in die Außenwände schon gefressen hatten.
Ja, und du diese Kanzel ja da auch dann, während die Hornissen dort gelebt haben, einfach den Hornissen übergelassen hattest, was ich auch sehr stark finde, weil das auch schützenswerte Tiere sind, finde ich sehr gut.
Ja, aber wir Jäger sind ja nicht nur anerkannter Naturschutzverband, wie das immer so heißt, ja, bei den Verbänden, sondern wir sind ja auch wirkliche Naturschützer und müssen dann mal unsere Interessen hinten anstellen.
So ist das.
Meine Flops hinsichtlich der Hochsitze will ich mal beginnen mit Flop ein Tennisstuhl. Also jeder kennt das vom Wimbledon. Boris Becker spielt da gegen Stefan Edberg und dann sitzen da so Leute.
Auf heute so Alexander Zverev oder...
Zu meiner Zeit war das... Ja. Ne? Alexander Zverev
ist jetzt politisch gerade auch
habe ich aber auch schon mal gehört.
Ja, ist ein netter Kerl.
Gut,
ich weiß. Oh, das müssen wir rausschneiden. Das dürfen wir, glaube ich, gar nicht sagen.
Warum?
Ja, der war ja wohl nicht artig. Lass uns über Hochsitze sprechen.
Jedenfalls diese Tennis-Schiedsrichterstühle.
Ja.
So, die sind ja eigentlich ganz witzig. Die sind ja auch mal über irgendwo auf dem Tennisplatz. Die werden mal aussortiert, kommen neue. Aber die haben unten eine sehr schmale Standfläche und gerade wenn man ein bisschen kräftiger und groß gebaut ist, die haben auch oben eine sehr schmale Sitzfläche. Und man hat auch keine vernünftige Auflage, also so richtig bequem, dass man da länger sitzen mag. Ich habe zwar so ein Ding da stehen und es hat ein Freund von mir dann auch wunderschön so in Waldgrün lackiert, war dann nicht mehr weiß, sondern war dann Waldgrün. Fiel dann auch nicht mehr auf und ist auch sehr haltbar, habe ich auch schon 15 Jahre oder so. Aber so richtig toll sitzen kann man auf den Dingern nicht.
Ja, quasi so ein Schwiegermuttersitz.
Also ich würde meiner Schwiegermutter so einen Sitz nicht anbieten.
Nicht?
Nein, die mag ich sehr.
Ah ja, manchmal hat man Glück. Sprechen wir über meinen zweiten Top-Sitz im Revier. Das ist tatsächlich der Erdsitz, den du zu Anfang genannt hattest. Ultramobil, du kannst ihn wirklich, du brauchst nur in der einen Hand nimmst du das Sitzbrett, in der anderen Hand den kompletten Sitz, dieses Dreibein, dieser Bodensitz und gerade in diesen schönen Bereichen da, in dieser Bruch- und Bachlandschaft, die da in deinem Revier sind, wunderbar einsetzbar, ultramobil, gerade auch zur Blattzeit zum Beispiel, der gefällt mir sehr gut, da kann man sehr erfolgreich mit Waldbergen oder auch, so wie wir es schon gehört haben, für eine Lockbildjagd benutzen auf Tauben.
Da haben wir es auch schon gehabt, ja. Und gerade, wie gesagt, wenn die Topografie das zulässt, kann man auf so eine Anhöhe stellen, so einen Feldherrnhügel, hätte man früher gesagt, um dann von dort aus jagen zu können. Bei mir ist wiederum ein weiterer Flop, sind so Scherenleitern. Also Scherenleitern, die ja so überkreuz sind, mit denen bin ich auch überkreuz. Also in der Regel sind die nie so stabil, wie ich mir das vorstelle. Dann hatten wir die so bei Drückjagden, um sie dann auch wieder einzusammeln. Haben wir natürlich nicht gemacht. Ne? Nach einer Drückjagd bist du kaputt, bist du faul, bist du froh, wenn du die Strecke versorgt hast und dann gehst du irgendwie zum Schüsseltreiben über und wenn du dich davon erholt hast, hast du auch keinen Bock mehr, die Ansitzeinrichtungen alle wieder reinzuholen. Also bleibt so ein Ding dann draußen stehen. Das geht dann 4-5 Jahre und dann sind diese Scherenleitern für die Drückjagden dann auch Rott.
Ja, oft und dann setzt du dich gebaut und schnell.
Genau, und dann setzt du dich darauf oder willst dich darauf stellen und dann knackt das alles oder auch nicht mehr, weil es schon so morsch und nass ist und dann ist das auch irgendwie Schiete. Also am besten sind wirklich Drückjachtböcke aus Lärchenholz gefertigt, die halten auch 20 Jahre und die braucht man auch nicht zu imprägnieren oder so und da muss man eben auch aufpassen, dass die Stärke der Sprossen stark genug ist, dass sie nicht wirklich gleich durchbrechen, wenn dann ein ausgewachsener Mann kommt. Bei Bene ist das was anderes, da können das auch ein bisschen dünnere Kaliber sein.
Klar.
Aber wenn da so ein richtiger Jäger dann auf den Hochsitz geht, da müssen auch diese Stufen und die Sprossen entsprechend ausgelegt sein.
Kommen wir zu meinem letzten Top. Das ist die hohe Fahrbare, wie wir sie nennen. Super ultramobil, haben wir noch gar nicht angesprochen in diesem Podcast. Den Vorteil von fahrbaren Kanzeln und das ist eben so ein Ding, was wirklich super stabil ist, kann mit Stützen sehr gut abgestrebt werden, dass sie nicht bei Wind umfallen zum Beispiel. Und du kannst sie eben immer dahin stellen. In der Regel pirschen wir ja, wenn wir im Feld unterwegs sind und Sauen daran hindern wollen, Wildschaden zu verursachen. Aber dieses Ding finde ich auch wirklich super intelligent gemacht. Absolut geräuscharm, von innen ausgepolstert. Und dadurch auch, man fühlt sich da einfach wohl drin. Ja, je nachdem, wo der Wind herkommt, macht man da dann nochmal die Luke zu. Und dann zieht es da nicht so rein. Da kann man schon ein paar Stunden aushalten.
Na klar, also für dich ist das schon das Richtige. So ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Also mir würde da einfach der Bezug zur Natur fehlen.
Ach ja? Komm schon.
So ja, der natürlich. Raue Wind, der ja. einem entgegenbläst. Ach, herrlich. Den hat man da halt nicht.
Ich hoffe so sehr, dass uns mal ein paar unsere Hörer tatsächlich begleiten.
Und bei diesen, ich habe ja mehrere von diesen fahrbaren Kanzeln, wenn du die nicht wirklich regelmäßig benutzt und kontrollierst, dann hast du irgendwo einen Wassereintritt ja. und hast da alles voller Teppich und ruckzuck schimmelt alles und dann kannst du den ganzen Kram als Sondermüll entsorgen.
Ja.
Also nur schön sind die Dinger auch nicht.
Nein, die müssen gepflegt werden, wie ja. jede Ansitzeinrichtung auch. Aber fahrbare natürlich nochmal in besonderem Maße, ganz klar.
Ja, für mich der größte Flop war letztes Jahr auf einer Drückjagd, da vielleicht eingeladen war. Das war sogar eine neuer Drückjagdbock. Und die Leitersprossen waren so dünn dimensioniert, dass sie vielleicht Bene vor 10 Jahren ausgehalten hätten.
Ich verstehe gar nicht, was du meinst.
Er streichelt sich gerade über seinen Bierranzen. Also jedenfalls bin ich darauf getreten, die unterste Sprosse war irgendwie so eine Dachlatte, 3x6 oder was die haben, oder 4x8, ich glaube nur 3x6. Jedenfalls machte das Knack, weil auch dieses Material irgendwie so schwach war, vielleicht war da auch gerade ein Ast. Und ich bin froh gewesen, dass es eben die erste Sprosse gewesen ist, die durchgebrochen ist, aber ich hatte dann auch zu den nächsten Sprossen nicht mehr allzu viel Zutrauen und war froh, dass ich dann irgendwann oben angelangt war, ohne da durchgebrochen zu sein. Also nochmal, das Allerwichtigste ist auch, wenn ihr selbst auf Jagd geht oder wenn ihr Leute einladet zur Jagd, dass die Hochsitze, die Ansitzeinrichtungen, die Drückjagdböcke, dass es alles tippitoppi ist, dass man sich da nicht verletzen kann.
Ja, und gerade wie du schon sagst, wenn man das erste Mal auf so einen Hochsitz hochgeht oder Ansitzeinrichtung, je nachdem, was es auch immer ist, grundsätzlich erstmal die Leiter da benutzen, wo sie auch festgenagelt ist und nicht in der Mitte, sodass man da nicht sofort eine Materialprüfung macht.
Ja, immer schön am Rande.
Genau, am Rande.
Und sich gut festhalten dabei, ne?
Immer.
Also deshalb ist es für den...
Rechte Hand am rechten Griff.
Naja, es heißt ja immer so, eine Hand fürs Schiff und eine Hand für dich, so sagte man früher zu den Seeleuten. Und so ist das halt auch, man muss mit beiden Händen sich festhalten. Deshalb ist es gut, wenn man zu einer Drückjagd eingeladen ist, auch einen Rucksack dabei hat, wo man sein ganzes Gerödel reinpackt. Dann hat man beide Hände frei und kann dann sich auch vernünftig festhalten und muss das nicht irgendwie freihändig da auf unbekannte Hochsitze hinausgehen. Ich habe es ja neulich gemacht. Ich musste dann ja zwischendurch runter von diesem Ansitzbock. Katzengleich, wie Katzen, Anwesende ja, gesagt haben. Ja, das war
wirklich beeindruckend.
Ja, um dann eine Sau, die dann von den Hunden gestellt war, unbeschossen, dann aber auch mit der blanken Waffe abzufangen. Und da ist es schon wichtig, dass man auch beweglich ist. Also dieses so Jagd gehen und sich so dick anzuziehen, dass man sich kaum noch bewegen kann, wie so ein Astronaut oder sowas, ich finde das nicht so schön. Also man sollte sich auch schon noch bewegen können, gerade wenn es dann darum geht, den Hochsitz rauf oder runter zu kommen oder wenn man dann abends nach so einem langen Ansitz dann nach Hause geht, völlig durchgefroren ist und die Gelenke steif sind, dann kommt man da kaum die Leiter runter. Apropos Leiter, bei den Schlafkanzeln habe ich das mal gemacht, weil ich echt Schiss hatte, da diese 4-5 Meter hoch und habe mir dann aus Stahl-Vierkantrohr dann so Leitern bauen lassen, schweißen lassen. Die kosteten auch nicht viel, 100 Euro das Stück. Und die halten natürlich dann ewig. Ne? Dann braucht man da keine Angst zu haben, dass man gerade so aus 3, 4, 5 Meter Höhe runterfällt. Und wer das aus seinem Bekanntenkreis kennt, solche Stürze können eben schnell auch tödlich sein.
Absolut.
Vielleicht noch eine Geschichte, die uns immer mehr bewegt. Das ist nämlich das Errichten von Hochsitzen in Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten. Also auch darauf ist zu achten, nicht nur, dass man bei wirklichen Bauwerken, also bei Dingen, die fest mit dem Grund und Boden verbunden sind, die Genehmigung des Grundstückseigentümers einholt, sondern man muss auch in die entsprechende Schutzgebietsverordnung gucken. Also bin ich jetzt, gerade wo es Flüsse gibt, ist es häufig sogenannte FFH-Gebiete, also der Europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie entsprechende Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete. Und für diese Schutzgebiete gibt es dann sogenannte Schutzgebietsverordnungen. Und in diesen Verordnungen ist ganz genau geregelt, was man dort alles darf und was man nicht darf. Also beispielsweise den Hund an der Leine führen. Oder ja. In Naturschutzgebieten darfst du dann, wenn du kein besonderes Interesse hast, auch nicht irgendwelche Wiesen betreten beispielsweise. Aber das muss explizit da drin stehen, was denn verboten ist. Und dann sind eben manchmal auch jagdliche Einrichtungen explizit verboten, dann auf diesen Naturschutzflächen zu errichten. Diese Verordnungen gibt es auf den Homepages der jeweiligen Landkreise. Und wenn man das nicht weiß, was man da darf oder was man nicht darf, dann kann man zur Not eben auch bei der UNB, also bei unteren Naturschutzbehörde, anrufen und fragen, was ist hier erlaubt. Oder wenn man jetzt in der Forst beispielsweise jagt, dann fragt man den Revierförster, der weiß auch Bescheid, ob man dann einen Hochsitz errichten darf. Das muss man in der Regel sowieso dann abstimmen, wenn man in der Forst jagt. Aber die Schutzgebietsverordnungen sehen das entsprechend vor. Und nur wenn es dort verboten ist, darf man es dann nicht machen.
Unabhängig davon finde ich das aber auch noch ein ganz interessantes Thema. Denn gerade in Ballungsräumen, wo Naturschutzgebiete angrenzen, wo man dann nach Verordnung auch so einen Hochsitz aufbauen dürfte, finde ich es manchmal nicht angebracht, das zu tun. Weil wenn wir gerade so ein Natur- oder ein Landschaftsschutzgebiet haben und wir bauen da einen Turm, der von 500 Meter Entfernung aus entdeckt werden kann und da sitzt ein Jäger drauf, um da die Tiere umzubringen, die man eigentlich schützen möchte, ja, was ja bei dem Jagdkritiker immer wieder so ankommt, finde ich, sollte man da ein bisschen sensibel mit dem Thema umgehen.
Ja, Hochsitze sollen sich ja auch in das Landschaftsbild einpassen. Man muss auch nicht alle 50 Meter einen Hochsitz errichten. Ich habe mal einen Ortstermin gehabt, da standen wirklich alle 50, 60 Meter irgendwelche Schlafkanzeln. Auf 100 Hektar waren das, glaube ich, 30 Stück.
Wahnsinn.
Alle abgeschlossen mit Vorhängeschlössern und Wahnsinn.
Ja, wie so eine Grenze, ne? Wie so Wachtürme an der
ja,
das Grenze. Wie haben wir
eine Zonengrenze.
Schlimme Erinnerungen
dran. Ja, so, und da ging es dann auch nachher darum, wie ist das mit dem Abbau?
Ja.
Solche Dinger, das kann ja jede Menge Sondermüll bedeuten. Aber wir Jägerinnen und Jäger sind eben auch nach dem niedersächsischen Jagdgesetz und in anderen Bundesländern eben nach den dortigen Landesjagdgesetzen verpflichtet, nicht mehr benötigte Hochsitze auch zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.
Ja, das war doch wieder ein schönes Thema.
Ich finde, das ist immer ein schönes Thema. Man muss aufpassen, Sicherheit geht vor, Naturschutz geht vor, Landschaftspflege, aber für mich hat das Thema Hochsitze in der Regel eine untergeordnete Bedeutung, weil ich ja doch eher unterwegs bin und pirschen gehe und über den Zielstock schieße, so wie wir das gestern Abend gemacht haben und mir das große Freude bringt. Und gemeinsam unterwegs zu sein, als einsam und allein bei Kälte und Dunkelheit draußen im Wald zu frieren.
Ach, manchmal sitze ich auch gerne einfach mal 2 Stunden im wald oder im Feld und wenn
mach die Augen
wieder
zu.
Stressig war, mach die Augen zu oder sinniere so vor mich hin und tirilliere mir.
Ja, jeder Jäger, jede Jägerin hat ja auch eine andere Motivation, auf Jagd zu gehen.
Ja.
Es gibt eben auch Leute, die sagen, ich gehe heute auf Jagd, nehmen sich die Waffe, laden die sogar, aber haben überhaupt nicht die Absicht, dann auch tatsächlich zum Schuss zu kommen, sondern freuen sich einfach nur, dass sie draußen sitzen können, so wie du sagst, mal abzuschalten, vielleicht die Äuglein ein bisschen zuzumachen,
alles
dabei,
kann, nichts muss.
Dabei frische Luft zu haben und die Natur einfach so zu genießen. Dafür ist natürlich so ein Hochsitz viel schöner als ein Zielstock, mit dem man dann nachts durch die Wälder pirscht. Also hier ist wirklich alles möglich bei den Hochsitzen. Man sollte allerdings auf die Sicherheit, ich kann es nicht oft genug sagen, achten, dass es wirklich nicht passiert, dass Leute da runterfallen und sich was tun.
Ja, und bitte keine Grenzen aufbauen, wo Abschusstürme alle 100 Meter stehen. Finde ich ganz ärgerlich. Aber das hast du ja gerade vorhin schon sehr schön ausgeführt. Christian, ganz herzlichen Dank. Es war wieder ein Vergnügen mit dir.
Die Freude war ganz meinerseits. Vielen Dank.
Das sagst du doch jetzt nur so.
Nein, das meine ich ernst.
Dann hoffen wir, dass wir...
Wie das andere im Übrigen auch.
Alles andere?
Alles.
Das nehme ich dir böse. Alles klar. Einen schönen Tag noch.
Das mit dem Bierranzen vielleicht.
Ja, da unterhalten wir uns
das war
noch
schon
ein bisschen drüber. Bereust du es jetzt?
Tut mir ein bisschen leid auch.
Wirklich, du Lügner. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir wünschen Weidmannsheil.
Horido.
Teppe und Schwänen ob Jagd ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.
Aber Bene, dein Bauch ist aber auch ganz schön...
Das ist... So, ehrlich, Gelo, ich habe doch schon das? Wieder 3 Kilo abgenommen. Also was dein, hast du? Du kannst mich auch einmal lobend
erwähnen. Nee, aber von deinem Emsländer Korn kann das nicht kommen.
Nein.
Welche Biersorte bevorzugst du denn?
Das Corona-Bier? Ist Corona, ja.
Corona-Bier?
Nein, nicht Corona-Bier, aber das ist...
Das ist ein Maisbier,
ne? Ich habe ja sonst keine Zeit zum Essen. Und jetzt gibt es immer irgendwo was.
Was gibt's denn?
Hier, Kuchen, da.
Du isst sogar keinen Kuchen. Wurst
hier. Ja, aber Bier gibt's hier.
7 Bier ersetzen eine Mahlzeit?
Bitburger.
Bitburger machst du auch am liebsten, ne? Schön. Vom Fass auch.
Ja. Ja, aber kennst du bezüglich der Ranzen, kennst du das Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte im Keller kacken?
Du kannst mich ja wohl nicht meinen. Kennst du das Sprichwort, gutes Werkzeug muss im Trockenen stehen?